Merci Simon, du hast den Predigtvers schon gelesen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und was bedeutet das reine Herz überhaupt? Haben wir auch schon ein paar Antworten gehört. Um das geht's heute. Und wir fangen die Predigt aber nicht so an wie gewöhnlich, sondern ihr braucht zum Start alle, die eins haben, euer Smartphone mit Internet. Dann müssen also Teens das jetzt vielleicht wieder aus der Kiste dürfen nehmen für diesen Moment. Genau. Wir machen nämlich eine Umfrage. Genau, ihr könnt euer Telefon vornehmen, die eins haben, das Internet auftun und gebt dort ein menti.com, so wie oben ist es geschrieben. He? menti.com und gebt dort den Code ein, der dort steht, 30 65 34. Ihr könnt den eingeben ohne die Leerschläge, einfach nur die Zahlen. Genau. Also ich hoffe, es funktioniert. Jetzt solltet ihr dort die Frage sehen, wenn ihr den Code habt eingegeben. Welche drei Begriffe fallen dir zum Herz spontan ein? Du die dort eintippen und dann klick auf Absenden. Und wir sehen, jetzt sollten wir die Antwort alle laufend davor sehen, wenn mal jemand auf Absenden hat drückt. Ah, da kommen sie schon. Die gross sind, die werden jetzt, oder je mehr dass ein Begriff genannt wird, desto grösser wird er jetzt da drauf. Lassen wir sie da noch ein bisschen ausfüllen. Man sieht, die Liebe ist deutlich im Zentrum. Wenn wir ans Herz denken, denken wir an die Liebe. Wir denken auch an das Leben und an das Organ. Das ist ohne Herzschlag würden wir nicht leben können. Sehr schön. Merci vielmals. Vielleicht sind noch nicht ganz alle fertig, aber fast 50 Leute haben jetzt da schon teilgenommen. Genau, Liebe, Gefühl ist das, was man mit Herz verbindet. Das war jetzt einfach noch eine einfache Frage. Jetzt kommen zwei recht persönliche noch. Es kommen noch zwei Fragen. Die zweite Frage, ihr seht sie erst, wenn ich sie hier freischalte. Die zweite Frage und die dritte sind eher ein bisschen persönlich, aber das Gute ist ja, dass ihr jetzt hier das anonym machen könnt und niemand sieht, wer das was sagt, oder? Wir sind ja jetzt genau 50 Leute, die das ausfüllen und ihr wisst dann am Schluss dann nicht, wer das was hat gesagt. Darum seid einfach ehrlich beim Ausfüllen der nächsten Frage. Wie rein hast du das Gefühl, ist dein Herz? Sehr gut. Also, ihr seht eine grosse Anhäufung von Antworten bei ziemlich rein. Genau, merci. Ich nehme dann auch noch Bezug drauf. Die letzte Frage. Hast du Gott schon mal gesehen? Das ist ein bisschen ausgeglichener da. Hey, schon die Mehrheit sagt, ja klar, ich habe Gott schon gesehen, aber doch nicht. Ha? Ich glaube es. Man ist vielleicht nicht so sicher, habe ich ihn schon gesehen oder habe ihn nicht gesehen. Fast eben, he? Oder nein, ich habe ihn nicht gesehen. Merci vielmals, ihr dürft eure Handys wieder versorgen. Und Teens soll es wieder in die Kiste geben da. Wer ist denn der mit dem reinen Herz? Wie bekommen wir ein reines Herz? Und wie können wir denn Gott sehen? Oder was bedeutet das, Gott zu sehen? Wir widmen uns zuerst ein bisschen am Herz, was das eigentlich das Herz genau ist. Ich habe das Gefühl, manchmal denken wir, so ein ganz reines Herz, das kann ich doch gar nicht überkommen. Und wir haben gesehen, mit Herz verbinden wir am ersten entweder so das physische Herz, der Herzschlag, das, was macht, dass wir leben. Oder wir sagen, es ist die Liebe oder das Symbol, das Herzli-Symbol, das wir da so schön haben gesehen vorher. Und das, wo wir das Gefühl haben, verbindet uns, oder das, was wir unter Herz verstehen, ist einfach so, dass ich bin gefüllt mit Liebe. Oder vielleicht würden wir auch sagen, im Herz sind so allgemein Gefühle, nicht nur die Liebe. Vielleicht würden wir auch sagen, zum Beispiel die Fröhlichkeit spüren wir manchmal im Herz. Oder Trauer spüren wir manchmal schon im Herz. Und ich möchte gerne mit euch noch schnell ein bisschen anschauen, was sie dort zur Zeit, wo Jesus den Satz hat gesagt, in dem hebräischen Denken unter dem Wort Herz alles haben verstanden. Und ihr werdet merken, es ist nämlich ein bisschen mehr als die zwei Sachen, die wir darunter verstehen oder die wir jetzt hier vorne vor allem haben angeschrieben gesehen. Unter Herz haben sie ähnlich wie wir auch das Gefühl verstanden, nicht nur die Liebe, sondern die Aufregung, der Mut, die Freude, der Kummer, die Angst, die Heiterkeit, die Hoffnung, alle die Gefühle haben sie zu dieser Zeit im Herz verortet. Das ist, mit dem können wir uns irgendwie noch identifizieren, oder? Das würden wir vielleicht auch sagen, dass, ja, tun wir eher ins Herz. Nebst dem Gefühl tun sie auch alle Wünsche im Herz ansiedeln. Nicht nur Wunsch, sondern auch das Begehren. All das, was ich unbedingt will, all das, was ich mir wünsche, das kommt aus dem Herz. Mit dem habe ich das Gefühl, können wir uns irgendwie, das können wir irgendwie auch noch verknüpfen. Das ist ein Wunsch, tief oder ein tiefer Herzenswunsch. Es gibt Vers im Psalm 21, wo steht, den Wunsch meines Herzens hast du mir gewährt. Also den Herzenswunsch kennen sie schon zur Zeit vom Alten Testament. Der Hiob hat eine spannende Aussage gemacht zum Begehren. Er beschreibt das Begehren als, wenn mein Herz meinen Augen folgt. Wenn ich etwas sehe und mein Herz folgt dem nach und will nicht das, was ich gesehen habe. Das ist schon die Definition vom Begehren und das kommt aus dem Herz raus. Es gibt auch ein paar Stellen, wo man im Alten Testament sieht, dass das physische Herz, also sie verstehen unter Herz auch etwas Physisches, sie haben aber der Herzschlag zum Beispiel kommt nie vor. Für sie ist das, was da pöpperlt in der Brust, nicht unbedingt das Herz. Und das Herz ist für sie auch nicht unbedingt lebensnotwendig. Es gibt nämlich Begebenheit mit dem Nabal, das lesen wir im 1. Samuel, wo der Nabal, es heisst vom Nabal, sein Herz erstarb in seiner Brust und er wurde wie ein Stein. Und jetzt könnte man denken, da ist er auch gestorben, oder? Wenn wir würden sagen, das Herz ist gestorben, oder er ist wie ein Stein geworden, dann ist er gestorben. Wir lesen aber, ungefähr 10 Tage später ist er gestorben. Das heisst, für sie ist das Herz nicht das gewesen, was lebenserhaltend ist. Nicht das, was pöppelt und wenn es aufhört, dann ist man gestorben. Sondern das Herz ist viel mehr das, was macht, dass wir uns bewegen können, dass wir denken können, dass wir so miteinander kommunizieren können. Aber nicht unbedingt mit der Lebenssaft, ist nicht unbedingt aus dem Herz gekommen. Aber wir merken, sie verbinden mit dem Herz Sachen, die wir ändern, im Kopf würde ansiedeln. Oder wir würden jetzt sagen, so, dass ich mich bewegen kann und dass ich reden kann. Das hat etwas mit dem Hirn zu tun oder mit den Nerven und so. Ich komme da nicht so ganz bis im Detail nach. Aber es hat eher physisch gesehen, etwas mit dem Kopf zu tun. Oder? Aber bei ihnen hat es mit dem Herz zu tun gehabt. Und so haben eben im hebräischen Denken noch ganz viele andere Sachen, die bei uns eher mit dem Kopf zu tun haben, haben bei ihnen mit dem Herz zu tun. Sie tun nämlich das ganze Denken, alles, was man weiss, der ganze Verstand ins Herz ansiedeln. Es gibt 800 Stellen im Alten Testament, wo das menschliche Herz vorkommt. Und in all diesen Stellen zusammengefasst sieht man, es ist eben nicht nur das, was wir unter Herz verstehen, sondern das ganze Denken, das ganze Wissen, der Verstand, jede Weisheit. Es steht zum Beispiel, das Herz des Klugen sucht Erkenntnis. Nicht der Kopf vom Klugen sucht Erkenntnis, sondern das Herz. Jede Erkenntnis kommt aus dem Herz. Das Gedächtnis, jedes Interesse, auch das Urteilsvermögen, ist etwas richtig oder ist etwas falsch, jede Entscheidung, die ich treffe, mein Wille, was das ich will, kommt aus dem Herz raus und das Gewissen ist auch im Herz. Ihr merkt, in zu dieser Zeit von Jesus, wo er gesagt hat, die, die ein reines Herz haben, sind glücklich, hat er mit Herz nicht nur gemeint, reine Emotionen oder reine Gefühle oder vielleicht sogar, dass ich physisch fit bin und ein gesundes Herz habe, oder? Wie wir das vorhin auch gehört im Talktime, dass ich einfach mein Herz wische, oder? Dass ich, genau. Sondern, wenn er sagt, ein reines Herz hat, dann meint es rein sein in den Entscheidungen, rein in meinem Willen, rein in meinem ganzen Denken, ein reines Gewissen haben, eigentlich einfach eine weisse Weste bei allen Sachen, oder? Und jetzt könnte man denken, ja, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, dann ist ja das gar nicht möglich. Das schaffe ich ja gar nicht, oder? Ich kann doch nicht aus mir raus in all meinen Gedanken, in all meinem Begehren, in allen Wünschen, in allen Entscheidungen immer keine Fehler machen. Das geht doch gar nicht. Und wenn wir das Wort rein anschauen, dann sehen wir, dass das auch unschuldig heissen kann. Das heisst, ich wäre unschuldig in allen, also ich würde in allen diesen Sachen mehr nie verschulden. Ich würde nie in diesen Sachen etwas falsch machen. Und dann könnt ihr jetzt denken, aber das schaffe ich ja gar nicht. Und das könnte so zu einem Leistungsdenken führen, oder? Dass ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt das mehr machen, und ich muss das mehr machen, und ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr Zeit mit Gott verbringen, ich muss meinen Lebensstil besser führen, ich muss bessere Entscheidungen führen. Das ist dann ein riesiger Anspruch, oder? Und ich sage nicht, dass das alles falsch ist, wenn man probiert, sein Leben zu optimieren oder dorthin zu schaffen. Aber ich glaube, wenn wir das so verstehen, dann wird es einfach ein unglaublicher Krampf. Dann wird es so ein Leistungsdruck. Oder ich muss das und das und das und das. Weil sonst gehöre ich ja dann nicht zu denen, die reinen Herzens sind. Und dann wird ja den Gott nicht sehen. Dann wird so ein riesen hoher Anspruch, den einfach gar niemand erfüllen kann. Und ich glaube, dass es in diesem Vers eben um etwas ganz anderes geht. Ich glaube, das ist gar nicht der Anspruch von diesem Vers. Der Vers will nicht sagen, tu mit all deiner Kraft probieren, möglichst ein reines Leben zu führen. Weil das würde unser Leben extrem schwer machen, oder? Dem Leistungsdruck würden wir nie standhalten können. Das würden wir alle zusammen gar nie schaffen. Wenn wir aber vorhin gesehen, dass rein noch unschuldig heissen kann, dann geht es ja hier um das Thema Schuld und Unschuld. Und ich glaube, wir können nie über das Thema reden, ohne Jesus und sein Leben und sein Sterben mit dazu zu nehmen. Warum sollten wir denn über Schuld reden ohne das? Beim Leben und beim Sterben und bei der Auferstehung von Jesus ist es ja um die Befreiung von Schuld gegangen. Und darum können wir das gar nicht unabhängig voneinander anschauen. Und die Bibel ist sehr klar, wenn es um das Thema Schuld geht. Wir lesen im 1. Petrus 3, Vers 18, Christus ist ein für alle Mal für die Schuld der Menschen gestorben. Er, der Schuldlose, starb für die Schuldigen. Ein für alle Mal ist Christus gestorben für die Schuld der Menschen. Und wir lesen im Epheser, ich lese dort auch noch einen Vers, Epheser 5, Vers 26 steht, durch sein Wort hat Jesus alle Schuld von ihr, es ist hier die Gemeinde ist gemeint, also der, du bist gemeint, durch sein Wort hat Christus alle Schuld von dir abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Da kommt wieder die Reinheit, oder? Wie ein reinigendes Bad ist die Auswirkung von dem, was Jesus durch sein Sterben hat gemacht für uns. Und dann wischt er die Schuld von uns. Und was macht das, wenn wir die Schuld nicht mehr haben? Wie sind wir näher? Wir sind unschuldig. Wir sind unschuldig, weil die Schuld nicht mehr an uns ist. Und zwar nicht erst irgendwann in Zukunft, sondern jetzt. Wenn Jesus für meine Schuld ist gestorben und die hat weggereinigt, dann bin ich jetzt unschuldig. Und das macht uns zu denen, die in diesem Vers gemeint sind, wo heute das Thema ist, oder? Die, die reinen Herzens sind, die ein unschuldiges Herz haben, das sind wir. Weil wir haben das unschuldige Herz schon bekommen. Jetzt schon, oder? Und ich glaube, das anzunehmen, fällt uns häufig unglaublich schwer. Es fällt uns so schwer anzunehmen, dass wir unschuldig sind, weil wir an uns selber ja immer so die Fehler sehen. Ich glaube, wir können manchmal über Gott reden und über Jesus reden und über sein Sterben und wie sagen, ja, ich nehme an, dass Jesus für mich gestorben ist und dass meine Schuld nicht mehr da ist. Aber wenn wir uns selber näher anschauen, dann sehen wir ja gleich immer noch das, was wir alles nicht gut machen. Wir sehen dort, wo wir schuldig geworden sind. Und wir schauen uns selber gar nicht an als unschuldig. Aber das sind wir. Wenn wir vor Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, dann sind wir, gehören wir zu diesen Unschuldigen. Und ich glaube, was es braucht, ist, dass wir manchmal in den Spiegel schauen und sagen, du bist unschuldig. Und nicht immer darauf schauen, wo dass wir überall Fehler machen, sondern auf das schauen, was Jesus in uns bewirkt. Und wenn wir jetzt zum zweiten Vers, zum zweiten Teil von diesem Vers kommen, heisst es ja, denn sie werden Gott sehen. Und ich glaube, dass die Schuldgefühle, die wir an uns selber sehen, oder all das, was wir an uns selber sehen, wo wir nicht gut sind, wo wir nicht längen, wo wir wieder nicht heirecht, wo wir wieder sind reingehen, dass das ist, was uns von Gott trennt. Das war ja schon bei Adam und Eva so gewesen. Eva hat von dieser Frucht gegessen. Was war das Nächste, was sie gemacht haben? Sie haben sich vor Gott versteckt. Es ist wie eine Mauer oder vielleicht ein Busch dann, aber es ist wie etwas zwischen ihnen und Gott gestanden. Und das, was zwischen ihnen und Gott ist gestanden, ist ihre Scham, ihr Schuldgefühl, hat sie blockiert, zu Gott zu kommen. Und wenn wir lesen, dass durch Jesus der Zugang zu Gott wieder frei wird, dann ist das genau wegen dem, weil er das Schuldgefühl wegnehmen will. Die Schuld, die wir auf unseren Lasten tragen, fortnimmt, für das wir wieder zu Gott kommen können, dass wie nicht der Busch zwischen uns innen steht. Und das ist wirklich ein Riesengeschenk. Das, was wir in diesem Vers lesen hier, ist ein riesiger Zuspruch, dass du unschuldig bist, nicht nur vor Gott, sondern auch vor dir. Und dass das den Weg zu Gott frei macht. Es heisst in diesem Vers, dass man wird Gott sehen. Und einige haben gesagt, sie sehen Gott, andere sie sehen Gott nicht, weil sie ihn vielleicht nicht physisch vor sich sehen. Und das wird vielleicht wirklich erst in Zukunft in der Herrlichkeit sein, dass du physisch siehst, aber das Wort «sehen» kann auch «erfahren» oder «wahrnehmen» bedeuten. Und wir werden Gott immer mehr erfahren, je mehr dass wir annehmen, dass wir Unschuldige sind, auch für uns selber. Nicht nur, dass Gott uns als Sättige sieht, sondern dass wir uns als Unschuldige sehen können. Und dann werden wir immer mehr von Gott wahrnehmen, von seiner Gegenwart, von seiner Kraft, von seiner Liebe, von seinem Frieden. Wir werden immer mehr von dem spüren. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, und ich glaube, das vergesse ich nie mehr, manchmal musst du einfach zurücklehnen und dich ein bisschen lieben. Und ich glaube, das ist das, was es manchmal braucht. Anstatt, dass wir so verkrampft probieren, wie kann ich ein besseres Leben führen, wie kann ich ein besserer Christ sein, wie kann ich denn die Ansprüche, die die Bibel oder wo der Glaube an mich hat, erfüllen. Anstatt so verkrampft dem nachzufolgen, tun wir gescheiter manchmal einfach hinterliegen und uns einfach lieben, weil die Liebe uns irgendwann selber verstehen lässt, dass wir Unschuldige sind. Und dann wird es dann nicht mehr Krampf. Ich habe das Gefühl, dann kommt nämlich der Rest von selber aus uns raus. Das, was wir eigentlich wollen, nämlich, dass wir ein reineres Leben führen, wird aus dem rauskommen. Wenn ich es aus meiner Kraft probiere, wird es gar nie funktionieren. Aber wenn ich mich von Gottes Liebe füllen lasse, zurücklehne und einfach das annehme, mich einfach überschütten mit dieser Liebe, dann wird ich doch die Gegenwart und die Liebe von Gott in mir immer mehr spüren. Die wird immer mehr Raum haben. Dann wird ich immer mehr erkennen, wer ich eigentlich selber bin, warum ich da bin. Und dann werden automatisch meine Entscheidungen und mein Denken und mein Handeln werden automatisch mehr auf Gott ausgerichtet sein. Und dann kommt es aber nicht mehr aus mir raus, als ein Krampf im Muss, sondern dann kommt es aus der Verbindung mit Gott, aus dieser Liebe raus, weil ich eine Unschuldige bin und in dem Innen auch den anderen Menschen begegne. Die Schuld, die uns im Weg stehen kann, nah dies nah loszuwerden. Ich glaube, um das geht's. Ich glaube, das Zeichen von dem ist die Taufe. Wir haben ja das Reinigende der Taufe mit dem Wasser. Und ich werde hier sehr fröhlich, freudig darauf hinweisen, dass nächstes und die eine Taufe ist vom Nick. Und möchte euch alle ganz herzlich einladen, an diesem Fest teilzunehmen, nächste Sonntag zu kommen und das Zeichen von dieser Reinigung in die Unschuld reinkommen zu feiern mit dem Nick. Genau. Und ich würde, wenn ich jetzt müsste, den Vers «Selig sind, die ein reines Herz haben», würde müssen umformulieren, würde ich vielleicht jetzt sagen, glücklich bist du, wenn du annimmst, dass du unschuldig bist, weil dein Schuldgefühl dann nicht mehr zwischen dir und Gott steht und du wirst Gott erfahren. Vielleicht verstehen wir es in diesen Worten ein bisschen besser als in diesen Worten, die in der Bibel gebraucht sind. Und wir feiern heute auch zusammen das Abendmahl. Und das Abendmahl ist ja genau eine Erinnerung an das. Eine Erinnerung daran, dass Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leib für euch, ich gebe mein Blut für euch zu Unschuldigen zu machen und den Weg zu Gott aufzutun. Euch rein zu machen, damit ihr Gott könnt begegnen könnt. Und wir nehmen jetzt zusammen das Abendmahl, gerade im Anschluss. Es kommt ein bisschen Musik, die fängt jetzt schon an. Und das Abendmahl ist heute hinten auf dem Tisch. Ihr müsst also aufstehen, um das zu nehmen. Wenn ihr nicht so mobil seid oder wenn ihr merkt, dass es Leute um euch herum hat, die nicht so mobil sind, dann fragt doch die, kann ich das so bringen und bringt es dann an Platz. Es müssen ja nicht zwingend alle hinten laufen. Nach dem Abendmahl gehen wir in eine Zeit vom Worship auch direkt. Nutzen die Zeit, für zurückzulehnen und in die Liebe von Gott zu kommen. Für euch beim Abendmahl an das riesige Geschenk zu erinnern, das Gott euch macht, das Jesus euch hat gemacht durch sein Sterben, dass er sagt, ich mache euch zu Unschuldigen. Macht Schritte dazu, die Mauer oder den Busch von der eigenen Schuld das Gefühl nah dies nah abzubauen. Und falls ihr jetzt das Gefühl habt, ich werde da wie nicht los, das ist etwas, mir trennt etwas von Gott und das kommt nicht von Gott aus, sondern von mir, wo ich wie die Schuldgefühle nicht los werde, dann redet mit jemandem darüber, mit jemandem jetzt am Platz, mit jemandem, der Vertrauen hat, vielleicht auch mit jemandem vom Ministry, sie werden auch beim Abendmahl hinten stehen, mit den orangigen Bängeln, könnt gerne auch zu ihnen gehen. Ich werde hinten sein. Redet mit jemandem darüber, betet um das, dass die Mauer von diesen Schuldgefühlen weggeht und ihr euch als die Unschuldigen, die ihr seid, in Gott dürft annehmen. Ich bete noch und dann kommt noch ein bisschen Musik, ihr dürft gerne aufstehen und hingehen gehen, miteinander, füreinander beten, für euch beten und dann beten wir zusammen Gott an. Jesus, ich danke dir für das unglaublich riesige Geschenk, dass du uns zu Unschuldigen machst. Dass du die Mauer, die zwischen uns und Gott ist, durch Schuld wegnimmst, durch dein Sterben. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch für uns immer mehr dürfen annehmen. Dass du uns dabei hilfst, die Schuldgefühle selber loszuwerden und uns nicht als Schuldige zu sehen, sondern als Erlöste. Als erlöste, befreite Unschuldige, die direkt mit dir zu dir dürfen kommen und dir dürfen sehen. dich dürfen erfahren und wahrnehmen. Und ich möchte dich bitten für jede Person hier in, dass du heute uns in unseren Herzen berührst, dass du uns zeigst, dass wir Unschuldige sind und dass du uns begegnest, dass wir dich heute dürfen sehen. Wo wir wollen hinterher liegen, wir wollen uns füllen von deiner Liebe. Ich möchte dich bitten, dass du auch durch das Abendmahl und durch die Taufe uns immer wieder an das erinnerst, dass wir nicht vergessen, wer wir sind in dir und zu wem das du uns machst. Und wir kommen vor dir und beten dich an, weil Dankbarkeit, die Wort eigentlich echt gar nicht reicht, für den Dank auszudrücken für das, was du für uns gemacht hast. Wir loben dich. Amen.